Also wir stehen 2. Könige 2. Vers 8. Lese ich nochmal. Da nahm Elia seinen Mantel und wickelte ihn zusammen und schlug ins Wasser. 2. Könige 2, Vers 8. Haben Sie es? Seite 383 im Alten Testament. Und schlug ins Wasser. Da teilte sich auf beide Seiten, dass die beiden Trockenen durchgingen. Und da sie hinüberkamen, sprach Elia zu Elisa, bitte, was ich dir tun soll, ehe ich von dir genommen werde. Elisa sprach, dass mir werde ein zwiefältig Teil von deinem Geiste. Darüber haben wir letztes Mal schon gesprochen, nicht? Er sprach, du hast ein hartes gebeten, doch so du mich sehen wirst, wenn ich von dir genommen werde. So wird's ja sein, wenn nicht, so wird's nicht sein. Und da sie miteinander gingen und redeten, siehe, da gehen sie also nochmal miteinander, da kam ein feuriger Wagen mit feurigen Rossen, die schieden die beiden voneinander, und Elia fuhr also im Wetter gen Himmel. Elisa aber saß und schrie, mein Vater, Wagen Israels und seine Reiter, und sah ihn nicht mehr. Und er fasste seine Kleider und zerriss sie in 2 Stücke und hob auf den Mantel Elias, der ihm entfallen war, und kehrte um und trat an das Ufer des Jordans und nahm den Mantel Elias, der ihm entfallen war, und schlug ins Wasser und sprach, wo ist nun der Herr, der Gott Elias? Und schlug ins Wasser, da teilte sich's auf beide Seiten, und Elisa ging hindurch. Und da ihn sahen der Propheten, Kinder, die gegenüber zu Jericho waren, sprachen sie, der Geist Elias ruht auf Elisa. Erstens, doch Elisa hatte allen Grund, sich ganz kolossal zu freuen. Er hatte großen Grund, sich ganz kolossal zu freuen. Erstens, weil er ist jetzt abgestellt oder wie? Kommt es so? Also wenn sich jetzt jemand die Luft zu schlecht wird, dann stellen wir es wieder an, dann sagen sie es nur. Pfeife lässt mit sich reden. Erstens hat er Grund, sich zu freuen, weil er so ein Wunder sieht, wie der Elia im feurigen Wagen mit feurigen Rossen gen Himmel fährt. Jetzt muss ich einfach mal fragen, glauben Sie das? Glauben Sie das? Oder ist das unwahrscheinlich? Wir sitzen ja klug und gebildete Leute. War das so? Nicht? Da gibt es Leute, die sagen, das ist natürlich eine alte Legende. Ich weiß nicht, der alte Eierkopf, der hat es erzählt, da in irgendeiner Religion, der ist auch so. Und kannst in alten Religionen überall finden. Und die anderen sagen, das war natürlich ein Gewitter, das hat ihn erschlagen. Bloß wenn in einem Gewitter erschlägt, dann liegt eine Leiche nachher da. Aber es heißt ja, er sah ihn nicht mehr. Glauben Sie das, was da so steht? Es ist ja doch eine tolle Geschichte, nicht? Erst, dass er durch den Jordan geht, haut mit dem Mantel, denken Sie, ich gebe Hattingen an die Ruhr und haut mit dem Mantel rein, nicht? Und dann teilt sich die Ruhr. Und dann dieser feurige Wagen und feurige Rosse. Zunächst darf ich mal versichern, wenn Sie es nicht glauben können, dann können Sie doch noch selig werden. Wenn sie nur glauben, dass Jesus für sie gestorben ist und ihm ihre Schuld und Sünde hinlegen und umkehren und ihm ihr Herz geben, dann können sie selig werden, auch wenn sie das für unwahrscheinlich halten. Ich meine, das gehört jetzt nicht zur Seligkeit, dass ich diese Geschichte für wahr halte. Nicht? Ich kenne viele liebe Menschen, die Eigentum Jesu sind und sagen, das geht mir zu weit. Gut, sage ich. Aber ich möchte Ihnen bekennen, dass ich es glaube, wie es hier steht. Dass ich die Geschichte glaube, wie sie hier steht. Und sie ist mir außerordentlich wichtig. Man steht da einfach vor einer prinzipiellen Entscheidung. Vor der Entscheidung, ob man diesem Buch Vertrauen schenken will. Ob dies Gottes Wort ist oder nicht. Willy Graham erzählt sehr interessant, wie er hier war, dass er einige Zeit predigte ohne irgendeine Wirkung. Und dann entschloss ich mich eines Tages, ich kniete nieder und sagte, Herr, Ich will von heute ab jedes Wort der Bibel für dein Wort nehmen. Von dem Augenblick ab geschahen Bekehrung und Bewegung. Da sagt er, wirf mir vor, das ist ein Sacrificium intellectus, ein Opfer des Verstandes. Natürlich ist es das. Natürlich ist es das. Das steht von der prinzipiellen Entscheidung, ob mein kleiner Verstand maßgeblich ist oder Gottes Wort. Und ich habe mich eines Tages entschlossen, meinen Verstand unter Gottes Wort zu stellen. Nicht? Außerdem, sehen Sie, wenn ich anfange, solche Wunder zu leuchten, bekomme ich nicht plötzlich einem Schlage eine schreckliche Verarmung. Das heißt, ich glaube noch an Gott, aber ich glaube nicht, dass er je und dann seine Herrlichkeit zeigt durch Wunder und Zeichen. Und wenn Sie sagen, ich habe keins gesehen, dann sage ich, dann lesen Sie das wenigstens. Es macht mein Leben hell, dass ich einen Gott habe, der je und dann sich bezeugt durch Wunder und Zeichen. Er wird mich kaum im feurigen Wagen gen Himmel holen, nicht? Jetzt waren Sie im Krankenwagen, Süßenstift. Aber dass ich einen Herrn habe, der solche Dinge tun kann und jederzeit tun kann, das, verstehen Sie, das macht meinen Glauben, ich finde das rechte Wort nicht, ich hätte beinahe gesagt, farbig, lebendig, nicht? Verstehen Sie, in dem Augenblick, wo ich solche Dinge wegstreiche, da kriege ich plötzlich einen theoretischen Gott, von dem ich nicht mehr annehmen kann, dass er eingreifen kann und seine Herrlichkeit bezeugen kann. Sie verstehen? Darum ist das so wichtig, solche Taten Gottes. Weiter möchte ich sagen, es ist mir doch interessant, dass das nicht nur hier einmal in der Bibel steht, sondern dass die ganze Bibel, die doch von rund 60 Schreibern, sieht immer noch, die von rund 60 Schreibern im Lauf von beinahe 1500 Jahren entstanden ist, dass sie nicht nur einmal dies erwähnt, sondern tatsächlich von da ab den Elia als einen Mann sieht, der in besonderer Weise uns nahesteht. Als Jesus verklärt wird, erscheint ihm Mose und Elia. Mose ist ähnlich geheimnisvoll gestorben. Er ging auf einen Berg und sein Grab war nicht gefunden. Das heißt, man, er starb am Munde Gottes. Und diese beiden, die der Herr so heimholt, außerhalb der Reihe, die erscheinen Jesus auf dem Berge der Verklärung. Das heißt, die ganze Bibel rechnet mit dieser Geschichte, mit der Wahrheit dieser Geschichte. Ich wäre froh gewesen, wenn ich der Elisa gewesen wäre und hätte dabei sein können. Ich lächte danach, die Herrlichkeit des Herrn zu sehen. Von der Erbärmlichkeit der Menschen habe ich jetzt so viel zu sehen gekriegt in 64 Jahren meines Lebens, dass ich eigentlich davon reichlich genug habe. Verstehen Sie? Reichlich genug. Aber ich sehne mich danach, von der Herrlichkeit des Herrn zu sehen. Froh, dass ich von seiner Herrlichkeit nicht gerade voll gewagen und Rosse, aber viel habe sehen dürfen. Nee? Am herrlichsten wird er mir immer wieder Auferstehung Jesu. Das schlägt alles, nicht? Und wenn sonst nichts mehr käme, die Auferstehung Jesu Christi von Toten, die schlägt alles, ja. Aber wissen Sie, der Herr bezeugt aus seiner Herrlichkeit. Ich habe neulich von dem Analphabetentestament, wo vorne schwarz und dann rot und weiß, erinnern sich, dass ein Dr. Baedeker in der russischen Erweckungsbewegung verteilte. Das nur verkaufen wir sie hier, wissen Sie, wer 50 Pfennig, nicht? Ich brauche nicht mehr darüber zu reden. Und ich möchte in meinem Blatt Licht und Leben, wollte ich darüber so ein bisschen erzählen. Und dann, wissen Sie, so Nachtstunden, dann hört man von dem Dr. Baedeker, möchte Näheres wissen, kriegt da ein Buch, ein Doppelbuch, der ist durch Sibirien gereist, da gab es große Erweckungen. Und dann höre ich von Leuten, die ich gekannt habe, Prochanow, und auf einmal ist man mittendrin zu erfahren, dass in Russland in der zweiten Hälfte des vorigen Jahrhunderts eine gewaltige Bewegung, Erweckungsbewegung war, und diese Evangeliumschristen kommen bis zu diesem Tage zusammen, haben große Versammlungen. Große Versammlungen noch. Ich habe neulich einen Bericht darüber gekriegt. Und verstehen Sie, man,
Auf einmal habe ich einen Haufen Bücher vor mir liegen und gehe in Fäden nach. Und auf einmal sieht man die Herrlichkeit des Herrn. Wir, da wurden in dieser Bewegung wurden dann immer die führenden Leute nach Sibirien verbannt und so. Nee, die russisch-orthodoxe Kirche, die wollte das nicht. Nee? Und je mehr sie verfolgten, desto mehr wuchs das. Man muss nochmal so reingreifen in die Geschichte des Reiches Gottes, dann sieht man feurige Wagen und Rosse in rauer Fülle. Was hier mir in der Geschichte noch wichtig ist, ist dies. Wie nah ist uns doch die unsichtbare, für uns unsichtbare Welt, die genauso wirklich ist wie diese dreidimensionale Welt. Nicht wahr? Wir sprechen wohl im Sprachgebrauch, dass der Himmel oben ist. Genau wie wir sagen, dass die Sonne aufgeht und runtergeht. In Wirklichkeit wissen wir ja alle, dass die Sonne stillsteht und wir uns bewegen. Und so wissen wir ja hoffentlich auch, dass der Himmel nicht 225 Kilometer über uns ist. 225 Kilometer in der Luft bin ich immer noch in der dreidimensionalen Welt. Sondern die Bibel steht von Gott. Von allen Seiten umgibst du mich. Von allen Seiten umgibst du mich. Und hältst deine Hand über mir. Er ist nicht ferne von einem jeglichen. Wir müssen hier, da hielten sie moderne Physik großartig, in Dimensionen denken. Wir leben in einer dreidimensionalen Welt. Mehr können wir einfach nicht erkennen, verstehen Sie? Aber es gibt mehr Dimensionen. Da ist Gott, von allen Seiten umgibst du mich. Da ist er auch. Die unsichtbare Welt ist ja nah. Und es geschieht in der Bibel ab und zu, dass die Wand einbricht und die unsichtbare Welt hereinkommt. Wenn die Engel kommen oder wenn die feurigen Wagen und Rosse den Elia heimholen, in so Augenblicken spürt man, dass wir ja mit dieser dreidimensionalen Welt gar nicht alleine sind, sondern dass die Engel Gottes uns umgeben und dass Gott ganz nah ist und dass ein Schritt ist hinüber in die Welt Gottes, in diese andere Dimension, die wir uns immer nur nach oben vorstellen können und ruhig dürfen, nicht? Unser Denken und Verstand ist immer ein ganz klein bisschen klein, nicht? Man soll das Streichhölzchen seines Denkens und seiner Vernunft nie überschätzen, nicht? Das geschieht ja heutzutage nun wirklich reichlich, nicht? Ich habe die Geschichte so gerne auch einfach deshalb, weil sie doch, auch wenn sie wunderbar ist, ein Vorbild ist für das Sterben der Kinder Gottes. Hier zeigt der Herr, dass er seine Knechte heimholt. Dieser Elia war ein verachteter Mann. Er hat Stunden erlebt, wo es ihm ging wie dem David, der mal sagt, ich bin ein zerbrochenes Gefäß. Denken Sie einen zerbrochenen Krug, die Scherben, da ist nichts mehr dran. So sagt David, Psalm 31, ich bin ein zerbrochenes Gefäß, nur noch Scherben. So ging es dem Elia auch, wenn er floh. Er war auf so fertig, ganz allein, ich bin allein übrig geblieben und sie stehen mir nach dem Leben. Die Welt hat ihn manchmal geradezu ausgespielt, diesen Elia. Der König Ahab in seiner Pracht wollte ihn umbringen und beseitigen. Aber der Herr bekennt sich im Sterben nicht am Ende zu seinem Knecht und holt ihn heim. Und das macht er heute auch noch. Liebe Freunde, Kinder Gottes, die durch Jesus Vergebung der Sünden haben, sterben nicht, sondern werden vom Herrn heimgeholt. Ja, und andere Leute, das weiß ich nicht, wo die hinfahren, nicht? Die warten aufs Gericht Gottes. Darum liegt mir für mein eigenes Leben viel daran, nicht? Wirklich geborgen zu sein in der Gnade Jesu, dass man nicht mehr stirbt. Wer an mich glaubt, der wird nimmer mehr sterben, den holt der Herr nach Hause. Es braucht nämlich folgenden Wagen, Rossen zu sein, aber wie er es auch macht, er holt seine Kinder nach Hause. Und das ist mir gerade von meinen Eltern und Voreltern her so wichtig geworden. Da hat man sehr stark auf das Sterben hingelegt. Ich muss sagen, dass für meine Eltern und Voreltern einfach das gelernt habe, dass man von Jugend auf mit dem Sterben unheimlich rechnete. Und dass einem drum zu tun war, selig zu werden. Dass einem drum zu tun war, dass einem der Herr heimholt. Und wenn ich an das Sterben meiner Eltern und Voreltern denke, da war immer dieser Glanz der feurigen Wagen und Rosse drüber. Da war das Sterben meiner Mutter, meines Vaters, meines Großvaters, Ich kenne es, wenn ich so die Berichte lese, da war immer etwas drüber von dem früheren Wagenrosse, von dem Glanz, dass der Herr seine Kinder nach Hause holt, dass meine Mutter ruft, als mein Vater stirbt und sie hält in sein Haupt fest. Hier hat der Tod keine Macht, hier hat Jesus überwunden. Und dann kommen wir ins Zimmer rein, schon eine Sekunde zu spät, da sagt sie, ich habe euren Vater bis an die Tore des Himmels begleitet, da möchte ich stehen bleiben. Verstehen Sie, da ist kein Sterben, sondern da holt der Herr Kinder nach Hause, nicht wahr? Das, was hier geschieht, geschieht in irgendeiner Form ja doch bei allen Kindern Gottes, nicht? Es ist grausam, wie der Mensch von heute dahin geht, nicht wahr? Wie er nur noch sterben kann mit spritzender Betäubung, gar nicht im Tod mehr ins Auge sehen und muss doch grauenvoll sterben, nicht? Ist auch was Grauenvolles. Da sind solche Geschichten unsagbar tröstlich, das muss ich schon sagen. Der Herr holt seine Kinder heim. Ins Vaterhaus, ins Elternhaus. Aber nun war es doch ein großes Wunder, feurige Wagen und Rosse. Es hat mich mal einer gefragt, wie stellst du das vor? Wie stellst du das vor? Der Appleton sagte, wenn es also heute passierte, wäre es ein feuriges Auto gewesen. Nicht? Wenn man es vor mit Wagen und Rossen. Und wenn es heute passierte, wäre es ein feuriges Auto gewesen. Wie stellst du das vor? Das sei gar nicht, gar nicht. Also ich habe eine blühende Fantasie und kann mir schrecklich nie vorstellen, glauben Sie mir, nicht wahr? Glauben Sie auch, ja. Aber das kann ich mir also nicht vorstellen. Das Eigentümliche ist ja auch, dass die Bibel es merkwürdig, verstehen Sie, hier wird eine Stelle, wo, wenn es erfunden wäre, Gelegenheit wäre, wundervoll auszumalen, nicht? Verstehen Sie? Wenn hier ein Dichter am Werke wäre, das hätte noch so ein bisschen sich nicht entgehen lassen. Dass die Bibel nur einfach so ganz kurzen Tatbestand hinstellt. Und in den 3, 4, 5, 6 Worten spüren wir etwas von dem überschwänglichen Glanz der Ewigkeit. Das ist Gottes Wort, nicht? Ich möchte, es gingen wie in mir, dass ihnen das nicht intellektuelle Nöte bereitet, sondern dass es einfach Freude macht, dass so Sachen in der Bibel stehen. So großartige Geschichten. Sehen Sie? Das ist das Freude. Und der Elisa konnte sich freuen, dass er sogar dabei war. Da könnte man neidisch werden, nicht wahr? Ja. Ich wollte nie mehr zweifeln an der Herrlichkeit des Herrn, wenn ich sowas erlebte. Zweitens hatte Elisa Grund, sich kolossal zu freuen, weil er jetzt gewiss sein durfte, dass ihm sein höchster Wunsch erfüllt wurde. Auf dem Wege, wo die beiden miteinander gingen, da hat ja der Elisa einen Wunsch frei bekommen. Was willst du? Und da sagt er, das doppelte Teil deines Geistes. Und da sagt der Elia, ist aber allerhand, was du da bittest. Ich war immerhin ein geisterfüllter Prophet, nicht? Und du willst gleich doppelte Portion. So, du hast ein hartes Gebeten. Und da sagt, unter der Einwirkung einer Geisterleuchtung, der Elia, wenn du das siehst, wie ich heimgeholt werde, dann wird dein Wunsch erfüllt. Wenn du es mich nicht siehst, dann wird es nicht erfüllt. Und nun sieht Elisa die folgenden Wagen und Rosse. Und nun weiß er, jetzt wird mein Wunsch erfüllt. Im Moment darf ich bei stehen bleiben. Es gab also die Möglichkeit, dass diese folgenden Wagen und Rosse erschienen und der Elisa sah sie gerne. Es gibt in der Bibel eine Geschichte, wo der Elisa in einer Stadt Dothan eingeschlossen ist und die Feinde, die Syrer, haben die ganzen Berge besetzt, um den Elisa zu schnappen. Die wollen ihn kriegen. Und wie der Elisa morgens auf, wird er geweckt von seinem Knecht, von seinem Diener, und der sagt, wach auf, wir sind verloren. Sieh mal, die ganzen Berge sind besetzt von Syrern, die wollen uns ans Leben. Und da betete Elisa, Herr, öffne dem die Augen. Und da sah er plötzlich, dass die Syrerheer wiederum eingeschlossen war von den Heeren Gottes. Die waren da. Elisa sah sie. Sein Diener hatte sie nicht gesehen. Meine Freunde, die Wagen und Rosse und Heiligen und Streiter Gottes und Engel sind um uns her, ne? Was sind wir stumpf in unseren Sinnen, dass wir nichts davon vernehmen und sehen. Und es wäre durchaus möglich gewesen, dass doch Elisa nichts gesehen hätte. Und das hätte dann bedeutet, siehst du, du bekommst jetzt nicht diese Fülle des Geistes, du bist noch nicht reif dazu. Nun darf er die Herrlichkeit Gottes sehen. Und das ist ihm zugleich ein Beweis, dass er jetzt diesen Wunsch erfüllt bekommt. Doppeltes Teil vom Geist Gottes, den der Elia hatte. Hätte ich mich gefreut, nicht? Sehen Sie, wenn ich mir was wünsche und kriege das, nicht? Freue ich mich. Sieh doch auch. Eine Frau, die wünscht sich einen neuen Hut und der Mann sagt, Mensch, komm, wir wollen einen kaufen, nicht? Und dreimal so teuer, als er gedacht war, da freut sich doch die Frau, oder nicht? Also meine, die will mir bloß einen Tour haben, aber... Nicht? Ja, sehen, die Hutfrage ist sehr aktuell. Allgemeines Geraune. Es ist schön, wenn Wünsche erfüllt werden. Und der Elisa hat also einen ganz großen Wunsch jetzt erfüllt bekommen. Sollte er sich nicht freuen. Fülle des Geistes soll er jetzt bekommen. Fülle des Heiligen Geistes. Oh, meine Freunde, wie sehe ich mich nach Fülle des Heiligen Geistes? Heute Morgen war ich in der Stadt und da treffe ich so einen alten Freund. Mein lieben Bruder Warm, er wird Bäckermeister gewesen, als Chef hat sein Sohn jetzt, er hat sich zur Ruhe gesetzt, vielleicht kennt er manche. Und wir haben im Kirchenkampf viel miteinander erlebt, da ist er oft mit mir gegangen zu Gottesdiensten in Kellern und so. Mann, sei Bruder Warm, wir haben seit 1000 Jahren, glaube ich, nicht mehr gesehen. Da sagt er, ich war im Lipperland, oder wo, im Weserland oder irgendwo da, in einem Heim einer, von der Freien Evangelischen Gemeinde. Und dann strahlt er und sagt, da habe ich vielleicht getankt. Super Benzin, meiner Frau. War herrlich. Und dann muss man wieder zurück in das geistlich so öde Essen. Und das hat mich schrecklich getroffen, nicht nur bewegt. In das geistlich so öde Essen. Das ist einmal super Benzin, also verstehen, was er meint. Geistlich gedankt hat. Fülle und dann in das geistlich öde Essen und ich bin hier Pastor. Ne? Wie sehne ich mich danach, dass man verkündigen könnte und predigen könnte in Beweisung des Geistes unter Kraft, so hat es Paulus mal genannt. Beweisung des Geistes unter Kraft, dass selbstgerechte Sünder zur Buße kommen. Ich habe neulich einem Mann gesagt, du hast da ein ehebrechliches Verhältnis, du kannst nur in die Hölle kommen, Mensch, du musst Schluss machen. Am Sonntag saß der, wie schon so häufig, mit dieser Frau, mit der er die Ehe bricht, im Gottesdienst bei mir. Er liebt mich und schätzt mich. Er sagt, nur so roh können sie so eine Dinge nicht anfassen. Ne? Lässt seine Frau zu Hause. Und kommt also mit der Frau, mit der er notorisch die Ehe hier bei dir, betet mit, singt mit und geht erbaut nach Hause. Was muss ich für eine armselige Predigt halten, dass der Mann das nur 5 Minuten lang aushält, nicht? Was müssen wir für eine arme Gemeinde sein, dass der Mann das nur 5 Minuten lang aushält? In der ersten Christengemeinde, da wäre der rausgelaufen oder von der Apostel hingefahren, mit seiner Sünde bekannt, nicht? Verstehe ich schon, was das heißt, das geistlich öde Essen. Und da werde ich ganz neidisch, wenn ich von dem Elisa höre. Das doppelte Maß, das doppelte Teil vom Geist des Elia. Das geht ja nicht nur die Pfarrer an, die verkündigen. Geht sie das nicht alle an? Was müsste für eine Bewegung sein, wenn sie geisterfüllte Christen wären, ja? mit dem Geist Gottes erfüllte Christen. Da müsste in Essen doch eine Erweckung losgehen. Ne? Da könnte der Pastor noch so armselig sein, wie er wollte. Ne? Wenn Sie geisterfüllte Christen sind, ja? Bitte kapieren Sie recht, es gibt so viel Pfingstbewegung augenblicklich. Da versteht man unter Geisteswirken ein aufgeregtes Wesen. Nein, das ist nicht Geisteswirken, sondern wirkliche, gründliche Buße und große Heilsgewissheit und Freude am Herrn. Nicht? Und eine ganz große Verzagtheit sich selber gegenüber, die immer tiefer führt. Und immer größere Gewissheit, ich habe im Herrn Gerechtigkeit und Stärke. Ein immer deutliches Leben vom Kreuze Jesu her. Nicht er hat mich erkauft, er ist mein Heiland. Und dann die Früchte des Geistes, Liebe, so dünn bestellt bei uns, nicht? Freude, noch dünner bestellt. Friede, ach du liebe Zeit. Geduld, Freundlichkeit, Gütigkeit, Glaube, Sanftmut, Keuschheit, das sind die Früchte des Heiligen Geistes. Elisa, möchte ich sagen, ich möchte wie du auch bitten, ein doppeltes Teil des Geistes, der im Elia war. Und du hast das nun zugesagt bekommen, nicht? Herrlich ist das. Aber ich möchte von dem Elisa das doch lernen, dass das sein größter Wunsch war, voll Heiligen Geistes zu sein. Wissen Sie, wenn man schon Christ ist, dann lohnt es sich nur, wenn man es richtig ist. Finden Sie nicht? Sonst sollte man also in Gottes Namen Atheist werden. Nicht? Nein, wirklich. Aber wenn ich schon anfange zu glauben, dass Gott sich in Jesus geoffenbart hat, dass er meine Sünde wegnehmen, mich erkauft hat, dann sollte etwas von der Kraft Gottes in meinem Leben sichtbar werden. Das hat mal einer gesagt, ein halber Christ ist ein ganzer Unsinn. Hat er das gemeint? Wenn schon, denn schon. Nicht wahr? Wenn schon, denn schon. Also, im Übrigen bin ich mit dem Herrn Jesus völlig einer Meinung. Er hat gesagt an der Gemeinde, dass du kalt oder warm wärst, weil du lau bist, will ich dich ausspeien aus meinem Munde. Da sagt er doch, dass er eiskalte Atheisten lieb haben kann, nicht? Aber nicht lauwarme Christenleute. Geistlose Christenleute. Das ist schrecklich. Wollen wir von dem Elisa uns anstecken lassen, diese Verlangen nach Fülle des Heiligen Geistes. So, ich habe noch ein bisschen Zeit, Gott sei Dank. Zum Schrecken dieser Dienstagsstunde, dass ich immer nur halb, das halb hinkriege, was ich sagen wollte. Also, der Elisa hatte allen Grund, sich zu freuen. Erstens, er erlebt ein großes Wunder. Zweitens, er kriegt einen großen Wunsch erfüllt. Verstehen Sie? Hatte allen Grund, sich zu freuen. Wenn ich ein Wunder erlebte und einen Wunsch erfüllt kriegte, nach Geistesfülle innerhalb einer halben Stunde, da wollte ich wohl Luftsprünge machen. Und nun geschieht das Merkwürdige, und das ist das Zweite, was ich Ihnen zeigen muss, der Elisa freut sich nicht. Der Elisa freut sich nicht. Das ist das Zweite. Er sollte sich freuen, zweitens, er freut sich nicht. Darf ich mal fragen zwischendurch, ist der Mangel an Sauerstoff nun doch wieder größer als das, die Angst vor dem Ziehen, oder? Ich habe schon den Eindruck, dass da hinten Ihnen der Sauerstoff fehlt. Danke. Ich muss nur so fragen, sind Sie alle wieder munter? Das tue ich, das reine Raffinement bei der Sache. Der Elisa freut sich nicht. Er hat zwei Gründe, sich nicht zu freuen. Er ist nur erschreckt. Er freut sich nicht. Der erste Grund, was soll aus Israel werden ohne den Elia? Und der zweite Grund, was soll aus mir werden ohne den Elia? Was soll aus Israel werden ohne Elia? Was soll aus mir werden ohne Elia? Es ist ein merkwürdiger Schrei, als der Elia gen Himmel fährt. Da ruft er, wagen Israel zu seiner Reise. Das ist ein komischer Wort. Was will er damit sagen? Er will damit sagen, jetzt ist Israel verloren. Er gleicht einem Feldherrn, der den Untergang seines Heeres erlebt. Ich habe also neulich mal wieder so ein bisschen griechische Geschichte studiert. Ab und zu tauche ich so als alter Humanist so ein bisschen rein ins Hellenentum. Das brauche ich, das ist so eine Art Vitamin, das unter schlecht leben kann. Und da las ich über die Seeschlacht von Salamis, wo die kleinen Griechen die gewaltige persische Flotte besiegt haben. Das war toll, es war so ein schmaler Sund und die Perser haben die Griechenflotte eingeschlossen von zwei Seiten. Jetzt haben wir sie. Und da hatten die Griechen die Schiffe gebaut mit eisernen spitzigen Schnäbeln. Und die fuhren nun einfach gegen die großen Perserschiffe los mit ihren Spitzen da rein und biegten die auf, wie man Schmetterlinge aufspießt, nicht? Und die Perser, die konnten gar nichts dagegen machen, weil das Ganze viel zu eng war, die konnten sich nicht bewegen. Und da hatte sich der persische Großkönig, war damals weltreich, am Ufer, das ist zwischen Korinth und Athen, einen Thron bauen lassen, um seinen Sieg anzusehen. Der war 3 Tage gebaut an einem riesigen Thron, da saß der Bosse drauf, um anzusehen, wie die armen Griechen abgemurkst werden. Und nun muss er mit ansehen, wie diese raffinierten Griechen mit ihren Schiffsnäbeln seine ganze großartige Flotte in Grund und Boden massakrieren, nicht? Und da hat er nur noch ausgerufen, oh meine Flotte. Nee? Oh meine Flotte. So können wir einen Feldherrn vorstellen, der sieht, wie seine Wagen und Rosse untergehen. Oh Wagen und Rosse. Nee? Und genau so steht der Elisa da und sagt, Wagen Israel, seine Reiter. Wie Feldherr des Heeres. Sie ist futsch, sie ist alles untergegangen, ist verloren. Und dabei waren ja gar keine Wagen und Reiter Israels da, sondern bloß der Prophet. Das heißt, ihm schien dieser Elia für das Volk Gottes so wichtig zu sein, wie die ganze Streitung. Jetzt ist er weg. Oh, alles untergegangen. Was soll jetzt aus Israel werden? Israel war ja nicht eine Nation, sondern Gottes Volk, nicht im Alten Bund. Was soll aus Gottes Volk werden ohne Elia? Das ist sein erster Gedanke. Wagen Israel seine Reiter. Was soll, ist klar geworden, die Geschichte. Was soll aus Gottes Volk werden ohne diesen Propheten? Es hat mich sehr erschüttert, dass der erste Gedanke des Elisa dem Volke Gottes gab. Erst dann hat er daran gedacht, was soll aus mir werden. Aber sein erster Gedanke ist, was soll aus dem Volke Gottes werden, wenn der große Elia nicht mehr da ist? Wie hat dieser junge Mann das Volk Gottes auf Erden auf dem Herzen getragen? Soll ich mal sagen, wie war ihm die Kirche im Alten Bund aufs Herz gelegt? Meine Freunde, ich glaube, das gehört zu einem wirklichen Christenstand, dass man das Ganze des Volkes Gottes auf dem Herzen trägt. Das Ganze. Dass einem das, was angeht, wenn auf Universitäten die jungen Theologen heute so entsetzliche Unglauben erzogen werden, das sollte schlichteste Oma zu Gott schreien, o bessere Zions Wüste stehen. Es sollte uns was angehen, dass noch 4% der evangelischen Christen in die Kirche gehen. Ist Ihnen das egal? Der Elisa trug das ganze Werk Gottes auf Erden auf dem Herzen. Das war ihm ein Anliegen. Ich habe gern erzählt von meiner alten blinden Großmutter im Hülbener Schulhaus, wenn ich die besuchte, so am Wochenende als Student von Tübingen, dann kriegte ich erst ein schönes Vesper, wie man da sagt. Und dann hieß es, Wilhelm, hol der Heidepotte, das Blatt der Basler Mission. Und dann las ich der alten blinden Frau vor, die Missionsberichte. Und es hat mich einfach erschüttert, verzeihen Sie, wenn ich das zum 20. Mal erzähle, dass eine alte blinde Frau solch einen globalen Blick hat, was in der Welt geschieht in Hinsicht des Reiches Gottes. Und ich habe oft gedacht, es gibt so viel kleinkarierte Christen. So viel kleinkarierte Christen, die gerade noch über ihren Pastor schimpfen können. Und weiter geht der Blick gar nicht, nicht? Statt einmal zu, in ihrem Gebet, in ihrem Denken, das Ganze der Christenheit auf dem Herzen zu tragen, nicht? Aber natürlich, wie kann ich das, wenn es eigene Leben nicht in Ordnung ist, nicht? Was soll aus dem Volk Gottes werden, wenn Elia nicht mehr da ist? Der Jammer ist so groß, dass er sich nicht freuen kann, nicht über das Wunder und nicht über die Erfüllung seines Wunsches. Und zweitens fragt er sich, was soll aus mir werden? Was soll aus mir werden? Liebe Freunde, ich möchte zum Schluss da ein paar Worte sagen. Wenn ein kleiner Baum gepflanzt wird, dann steckt man daneben einen Pfahl, da wird er angebunden, dass der Sturm nicht umknickt. Ich glaube, es ist für einen kleinen Baum ein Schock, wenn der Pfahl weggenommen wird. Aber beim nächsten Sturm aushält. Gott führt seine Kinder meistens so, dass wenn einer zum Glauben kommt, dass er ihm gewissermaßen so ein Pfahl an die Seite gibt. Irgendein Knecht oder Magd Gottes, nicht die einem zum Glauben geführt hat, obwohl man sich nun dran hält. Und die nimmt Gott eines Tages weg. Und dann zeigt sich, ob man allein stehen kann. Oder der nächste Sturm der Anfechtung alles umknickt. Elisa war ein großartiger Mann Gottes. Und wir haben letzte Mal gesehen, oder vorletzte Mal, dass er schon eigene Schritte im Glauben tat. Aber er klammert sich noch im Glauben an den Elia. Nur wird er weggenommen. Plötzlich allein. Er sah ihn nicht mehr. Er sah ihn nicht mehr. Und jetzt? Soll ich hier Prophet sein? Und wer kümmert sich um mich? Und mit wem kann ich um Rat fragen? Niemand! Du hast einen Herrn, sonst nichts. Ha! Das war ein Moment, wo er dachte, ob ich nicht doch lieber zu meinen 10 Joch Ochsen zurückgehe. Nicht? Der Augenblick, wo der Herr einem Glaubensbäumlein die Stütze nimmt und es nur allein wird. Was soll aus mir werden? Ich verstehe den Schrecken des Elisa, aber wir müssen darüber noch nächstes Mal ein bisschen ausführlich sprechen.